Ich sag 10 Meerrettichpaste. Ja, was gut, was sagt. Was
weiß es auch nicht.
Nein?
Nee, weiß es auch nicht. Nehmen.
Nehmen.
Joker weg, 16.000 gewonnen.
Aufatmen. 16.000 Euro sind geschafft. Nahaufnahme. Kopf groß. Ulrich Albeck. Seine Gesichtszüge entspannen sich. Es war sein großer Auftritt im Fernsehen. In der Quizshow Wer wird Millionär?
Ulrich Albeck ist 43 Jahre alt. Er kommt aus Wiesbaden. Er ist verheiratet und er hat zwei Kinder, Moritz und Jakob.
Stimmt.
Soweit so normal.
Ulrich Albeck, ein ganz normaler Mann, der ideale Kandidat für diese Show. Jeder Zuschauer ist potenzieller Kandidat. Für Ulrich Albeck ging alles ganz schnell. Bewerbung per SMS, eine Woche später auf dem heißen Stuhl bei Jauch. Das Casting fand am Telefon statt. Aussehen spielt keine Rolle. In Wer wird Millionär haben alle eine Chance, die Millionär werden und dafür auf den Prüfsessel vor der Fernsehnation wollen.
In dem Augenblick, wo man da irgendwie hochkrabbelt, ist es hat man schon das Gefühl, es gucken furchtbar viele Leute zu. Das ist es, diese Angst vor der Blamage überlagert sehr viel. Also ich denke, da ist es wirklich, wenn man sich nicht blamiert und man irgendwie einen guten Auftritt hatte, dann ist alles andere, was man am Ende gewinnt, schon relativ egal.
Seit 1999 läuft das Format Wer wird Millionär? Dreimal die Woche im privaten Fernsehen. Über 4000 Kandidaten haben es in dieses Studio geschafft, fast 900 auf den heißen Stuhl. Hot Seat nannte der Engländer Davis Briggs den Kandidatenhocker. Er soll die Show an einem Kneipentisch erfunden haben. Mittlerweile ist er Chef der englischen Produktionsfirma Salada, die die alleinigen Rechte besitzt und das Originalformat Who Wants to be a Millionaire in über 70 Länder verkauft. Die Studioeinrichtung, die Lichteffekte und die Dramaturgie immer ähnlich. Die Sendung ist so erfolgreich, dass es auch in Deutschland mehrere Imitate gibt. Das Format boomt. Reinhard Kahl, Journalist und Bildungsexperte, bringt den Erfolg der Quizshow mit dem Boom der Wissensgesellschaft zusammen.
Diese enorme Konjunktur seit einigen Jahren, ich glaube, das hat schon auch etwas damit zu tun, dass insgesamt in unserer Gesellschaft das Wissen sozusagen zum wichtigsten ja nicht nur Produktionsfaktor wird, sondern auch zu so einem Identitätsmantel. Also ich bin eigentlich nur noch derjenige, der etwas Bestimmtes weiß. Und wenn ich nichts weiß, bin ich ein Niemand. Und diese schwer zu begreifende, untergründige, aber doch auch ganz alltägliche Erfahrung findet in diesen Quizshows sozusagen so eine ritualisierte Form. Manchmal kommt es mir vor, als sei das sozusagen der große Feldgottesdienst für das, was man Wissensgesellschaft nennt. Diese Sendung, wo jeder ja auch auf seinen Marktwert hin untersucht wird und man kann mit dem Wissen der große Gewinner werden, aber man kann auch als Verlierer abtreten müssen.
Waren Sie schon mal von Dummheit besessen? Haben Sie schon mal Marconi gegessen? Haben Sie Pferde mit zwei Beinen gesehen? Nein, all das kann nur bei mir geschehen.
Das Quiz ist älter als das Fernsehen selbst. Wissen, Raten, Rätseln spielte schon immer eine Rolle.
Herzlichen Dank für das reizende kleine Chanson. Sagen Sie mir bitte jetzt, um wen handelt es sich? Wir wollen aber bitte Ihr Glas Sekt nicht vergessen. Bitte schön. Zum Wohl.
Und auch für Sie. Das ist der Allenthalben, der seinerzeit uns einen großen Spaß gemacht
hat. Eben. Ja,
doppelt oder nichts, hieß eine der ersten Quizsendungen im deutschen Radio. Moderator Justus Scheu ging im Jahr 1947 im Radio Frankfurt auf Sendung. Eine ganze Salami war neben 160 Reichsmark der begehrteste Hauptgewinn in der Nachkriegszeit. In den 50ern wanderte das Quiz ins Fernsehen. Sich einfach vergnügen, das ging in dieser Zeit nicht. Man sollte bei der Fernsehunterhaltung was Nützliches lernen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte einen Bildungsauftrag. Bildung und Wissen waren Rohstoffe für eine Gesellschaft im Wiederaufbau.
Das war der englische Text, denn es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn dann schnell gesprochen wird, ihm zu folgen, womit ich Ihre Deutschkenntnisse nicht anzweifeln will. Wer hat dieses Stück geschrieben?
Ich glaube, John Osborne.
Jawohl, John Osborne. Und wie heißt es? Das sagen Sie ruhig
auf
in Englisch.
Englisch kann ich es, ich weiß
aber
nicht.
Natürlich.
Look back in anger.
Jawohl, Blick zurück im Zorn. Sehr gut, das sind 2 Punkte.
1966 startete Einer wird gewinnen, später in ganz Europa ausgestrahlt, mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Mit Ernsthaftigkeit, Ruhe, Eleganz und Humor führte er am Samstagabend durchs Hauptprogramm. Der Showmaster als Lehrerersatz, die Sendung Abendschule der Nation und gute Unterhaltung.
So. K-A. Ihr macht Sachen mit mir. Kabel, das ist es. Kabüse, feminin, die Kabüse, da muss ich herkommen. Moment.
Na, da geht's auf einmal. Sabine Beckert aus Schaffheim.
Auch Moderator Günther Jauch kommt gut an. Hätte ich auch nicht gewusst, sagt er manchmal ganz nebenbei. Bleibt immer charmant, niemals der Oberlehrer, eher der freundlich quälende Verbündete.
Wen ereilt der Tod eines Handlungsreisenden in Arthur Millers gleichnamigem Bühnenklassiker? Harry Lime, Willy Loman, Norman Bates oder Stanley Kowalski?
Jeder muss dann nacheinander unter Applaus von dem ganzen Publikum auf seinen Platz gehen. Und das war schon ganz merkwürdig, wenn da 300 Leute applaudieren und es heißt, jetzt kommt Frau Sabine Beckert. Und ich dachte nur, lieber Gott, nicht stolpern, nicht fallen, irgendwie nur sicher auf den Platz kommen. Und dann kommt nochmal so ein Kick, wenn es dann heißt, wirklich, ja, Sie kommen jetzt hier vorne auf den Stuhl. Und dann denkt man, oh Gott, wirklich?
Sabine Beckert aus Schafsheim, einem kleinen Dorf in Hessen. Sie ist sicher auf ihren Platz gekommen, doch auf dem heißen Stuhl hat sie sich gefühlt wie ein kleines Schulmädchen, das mit den Beinen baumelt.
Und dann denkt man einfach nur noch, okay, jetzt musst du da durch, irgendwie gut durch. Und überleg dann nur, versuch vernünftig zu antworten, dass du auch im Fernsehen halbwegs als normaler Mensch rüberkommst. Und irgendwann ist das Spiel rum und man verschwindet dann wieder im Dunkeln und das ist dann fast ernüchternd.
Wie einen kleinen Rausch schildert Sabine Beckert ihren Fernsehauftritt. Es war nicht ihr erster in einer Quizshow. Aber dass es bei Jauch geklappt hat, war etwas Besonderes. Ein Selbsttest vor Millionen.
Hinterher ist es wie ein Film, der abläuft bei einem selbst. Und erst wenn man von diesem Stuhl aufsteht und man geht nachher raus und denkt, war das jetzt wirklich? Und warst du wirklich bei ihm und hast da mit ihm gesprochen und alles? Also es ist ganz merkwürdig. Man läuft wie in einem Film mit.
Ruhm ist ja auch interessant. Ist sozusagen eine Ebene, auf der man heute als Alltagsmensch Ruhm bekommen kann und das ist ja ohnehin durchgängig, glaube ich, etwas Wichtiges für die Unterhaltungsshows, dieses einmal im Leben Saalkandidat sein, ja? Einmal im Leben nicht vor der Mattscheibe sitzen, sondern im Licht sein. Das ist doch etwas Wunderbares. Und der Philosoph Odo Marquardt hat das mal sehr schön gesagt, der moderne Mensch will nicht mehr in den Himmel kommen, sondern ins Fernsehen.
Und dafür gibt es eine ganze Industrie. Jede Woche zig Kandidaten und mindestens genauso viele Kaltgetränke und Salamibrötchen. 3 Sendungen der Quizshow Wer wird Millionär werden an einem Tag produziert. Die Fernsehfabrik. Köln-Hürth ist das Industriegebiet der deutschen Fernsehnation, schreibt einmal ein Spiegelreporter. Es war mein aufregendster Tag, sagt Sabine Beckert.
Und erst dann, wie es im Fernsehen ablief, dachte ich, je, das hättest du nie tun dürfen. Also man hat nicht das Gefühl, man wäre man selbst.
Sie ist an diesem Abend mit 500 Euro nach Hause gegangen. Der Auftritt in der Quizshow wird danach zur Achterbahnfahrt der Gefühle.
Alle Höhen und Tiefen, die man durchmacht. Also ich habe 48 Stunden hinterher alles durchlebt. Zwischen Charme, zwischen Freude. Okay, ich hatte Spaß. Ich habe, als es ausgestrahlt war samstags. Montag, Dienstag bin ich noch einkaufen gegangen und Mittwoch habe ich mich geweigert, bei uns im Ort einkaufen zu gehen, weil jeder hat gemeint, er muss mich jetzt ansprechen, weil gerade in einem Ort, jeder kennt jeden und ich habe dich gesehen und der eine sagte, war ganz toll, hätte mich nie getraut, überhaupt da hinzufahren. Wir haben uns gefreut, dass du es geschafft hast, wir haben mit dir gefiebert und dann kam von vielen natürlich, warum hast du nicht einfach aufgehört? Du warst doch schon da und da. Und dieses Schämen, ja mein Gott, man guckt heute auch immer wieder und denkt, und du blöde Kuh bist mit nur 500 Euro heimgefahren.
Wer ist als Zweibeiner beim Optiker anzutreffen?
Daheim, auf der anderen Seite der Mattscheibe, lauern die, die alles besser gewusst hätten. Dabei geht es gar nicht um Wissen und Bildung, sondern um die Million, die Unterhaltung und den Faktor Mensch, um die Lust, den anderen gewinnen oder scheitern zu sehen.
Also das macht halt auch Spaß, den Menschen selbst auch mit einzuschätzen. Was denkt er jetzt von sich selbst? Was hat er sich erwartet, wenn er da sitzt? Wie weit wird er wohl kommen?
Schleuderpreis oder Trocknerpreis?
Ein Schleuderpreis.
Es macht Spaß, den Leuten beim Denken zuzuschauen und auch ihnen zuzugucken, wie sie bis zu einem großen Peinlichkeitsmoment sich mit einfachen Fragen abquälen, was natürlich dann auch mit der eigenen Schadenfreude zu tun hat, die man empfindet als Zuschauer, der natürlich vor dem Fernsehgerät alles sehr viel besser weiß.
Also man ist halt mit dabei. Also Günther Jauch nimmt auch Kontakt auf zum Zuschauer mit Grimassen oder mit Blickkontakt und so. Und klar, man ist natürlich, man kann halt ständig das alles beobachten. Also wie findet Günther Jauch den Kandidaten? Wie finde ich ihn selber? Was weiß der?
Ein erfahrener Matrose ist ein alter Seebär.
Der Bedarf an Fragen ist groß. Im Laufe der Zeit hat sich ein eigenes Unternehmen gegründet, dessen 8 Mitarbeiter mit nichts anderem beschäftigt sind, als Duden, Lexika und sonstige Nachschlagewerke zu wälzen. Sie erfinden Fragen am Fließband. Jede Woche 300.
Tumpffrisuren, Plattenbaubußen.
Die Antworten, eine Mischung aus Alltagswissen, abseitigem und Allgemeinwissen. Die Frage nach der Turmfrisur hat denselben Stellenwert wie die nach dem Vorsitzenden des Wiener Kongresses von 1814. Da gerät der Bildungskanon aus den Fugen. Sogenanntes Herrschaftswissen wird entmachtet. Der bildungsbürgerliche Fetisch Wissen zerrupft, zerkleinert, filetiert.
Ich habe von vornherein immer versucht, mir zu sagen, es ist letztendlich ein Glücksspiel. Das ist wie Trivial Pursuit. Man ist hinterher, auch wenn man das gewonnen hat, ist es kein Beweis dafür, dass man schlauer ist. Und wenn man durchfällt, ist es kein Beweis dafür, dass man irgendwie doof ist. Sondern man braucht wirklich den richtigen Einstieg. Man muss irgendwie die Nerven behalten. Also schon irgendwie so ein bisschen geht einem ja der Puls. Und dann braucht man die richtigen Fragen, die irgendwie zu dem eigenen Wissen passen.
Ulrich Albeck behielt die Nerven. Auf dem heißen Stuhl wird der Quizkandidat zur Ich-AG. Sein Unternehmen, Besserwisser, auf dem Weg zur Million.
Aber jetzt sind Sie allein.
Uah.
Ganz
ja,
das ist okay. Allein.
Ja. Nur ich und das Geld.
Ja, ich glaube, dass in dieser Sendung eben ein gewissermaßen unausgesprochenes Stück, was mitgespielt, mitgefühlt wird, eben dieses ist, dass man ein Ein-Mann-Wissensunternehmen ist. Jeder, mehr oder weniger. Und dass dieser Wissensunternehmer nur aus dem Wissen, das er hat, besteht. Und dass er es kapitalisieren will, dass er daraus Erfolg machen will, dass er daraus natürlich Geld machen will. Dass er aber auch dieses fast wie ein Identitätsmäntelchen um sich legt. Also ich bin nicht unbedingt das, was ich an Erfahrung habe, was ich durchgestanden habe, sondern was ich an diesem eindeutigen Wissen weitergeben kann, während man doch so traditionell sagen würde, ein Mensch ist das, was er durch Erfahrung, durch Krisen, durch Glückssituation in seinem Leben durchgestanden hat. Also man fragt nicht mehr, was bist du für ein Mensch, wo kommst du her, was hast du erlebt, sondern man fragt, was weißt du?
Die Quizshow als die Karikatur einer Gesellschaft, die vorspiegelt, man könne Wissen zu Geld machen. Reinhard Karl findet eine Täuschung.
Das geht ja sehr weit, dieses Ich bin, was ich weiß. Aber es wird eben verschärft. Also in dem Maße, wie, was wir ja alle wissen, sich die Verfallszeit von Qualifikationen, von der Handhabbarkeit und Bedeutung dessen, was man weiß, verkürzt, wird Wissen zu einer unsicheren Geschichte. Das wäre sozusagen die Hauptthese. In der Wissensshow wird diese unsichere Währung als ganz harte, gesicherte Währung dargestellt.
Am Ende der Show sind die Fragen vom Anfang schon wieder vergessen. Es geht ja gar nicht unbedingt um Wissen, sondern um Wünsche. Im Hintergrund funkelt immer die Million. Es ist ein bisschen wie beim Lotto.
Das war der vor der Dusche in Psycho.
Oh,
es ist Willy Loman. Und wir haben den Rekord.
Gerade wenn man Familie, Kinder hat, wir haben ein Haus, was renoviert wird, denkt man, ach, das wäre schön, wenn jetzt so ein warmer Segen käme, du kämst auf die 16.000, da wären da wieder ein paar Lücken zu. Oder man hätte wirklich vielleicht noch mal ein neueres Auto. Mein, nachher waren es 500, wir haben die S-Ecke renoviert, war auch in Ordnung und na gut.